Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Das ist eine klitzekleine Schnapszahl, die 33. Folge. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und auch die kleinen Zuschauer, wie ich immer sage, also die Audiodat-Zuschauer und auch die Zuschauerinnen natürlich.
Und mich begrüßt du gar nicht. Schönen guten Tag, liebe.
Ich bin froh, dass du da bist und auch noch mitmachst. Die 33. Folge ist ganz kurz vor der CeBIT. Und auf der CeBIT, da werden wir ja jeden Tag eine Folge ausstrahlen. Viele freuen sich schon darauf und wir freuen uns eigentlich auch schon, denn das hatten wir eigentlich damals zu WDR-Zeiten auch immer vorgehabt, mehr von der CeBIT zu bringen, eigentlich jeden Tag zu senden.
Wenn diese fürchterliche Luft, der unheimliche Krach und diese blöde Rumlatscherei nicht wäre, dann wäre die CeBIT eine schöne Sache. Aber ich meine, die Produktion und tatsächlich mit unserem Publikum in Berührung zu kommen und täglich Neuigkeiten zu berichten, das ist eigentlich der Ansporn, der für mich wichtig ist.
In der kurzen Vergangenheit, da ging es darum, dass man Software, die eigentlich noch so aktuell ist, dass man die verkaufen kann, dass man da Geld für nehmen kann. Und das wollte am Anfang nicht jeder wahrhaben, dass es so sein sollte. Und da gab es also ein Urteil vom Bundesgerichtshof, der sagte ganz klar und deutlich, Software, gebrauchte Software darf man verkaufen.
Gut, das ist das erste Thema, sicherlich ein größeres Thema. Dazu werden wir mit dem Dr. Bahr, also dem Rechtsanwalt, sprechen und auch mit dem Tobias Groten, dem Geschäftsführer der Firma Tobit. Und das nächste Thema ist Wikia Search.
Das finde ich sehr gut, sehr spannend.
Was ist das?
Wikia Search, das soll ein Ableger werden von der Wikipedia, allerdings jetzt aufgefangen von der Wikia. Und die Wikia ist ein Zweig, der soll also auch Gewinn erwirtschaften. Und da soll eine Suchmaschine entstehen. Und zwar soll diese Suchmaschine natürlich wem Konkurrenz machen? Der Krake Google.
Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, dass wir eine, nun sagen wir mal, öffentlich beeinflussbare Suchmaschine bekommen, die nicht von undurchsichtigen Interessen und Werbefinanziers gelenkt wird.
Und wir haben immerhin so ein Interview mit einem ganz unbedeutenden Menschen, nämlich mit Jimmy Wales.
Und der trat nicht so.
Das ist der Erfinder oder das ist der Initiator von der Wikipedia.
Genau. Viren in Textdokumenten hört sich erstmal merkwürdig an, aber so etwas gibt es. Wir wollen mal ein bisschen tiefer hineinschauen und sprechen mit Professor Backes von der Uni Saarbrücken. Aber jetzt geht's erstmal zum ersten Thema.
Da können wir gleich mal fragen, was halten Sie denn davon, wenn Textdokumente durch Viren plötzlich verändert werden, nachträglich verändert werden? Verträge, die Sie abgeschlossen haben, sind plötzlich was ganz anderes. Wäre doch eine schlimme Sache, oder?
Schönen guten Tag, Herr Dr. Bahr.
Schönen guten Tag erstmal in die Runde. Mhm. Ja, manchmal ist es besser, aber im Regelfall wäre das eine Katastrophe.
Ja,
ja. Ja, deswegen entweder schickt man die auch in Papierform im Nachhinein, also vorab per E-Mail, oder man signiert die digital.
Ja, kommen wir aber zu dem anderen Thema. Was war eigentlich da so schlimm dran, dass man gebrauchte Software verkauft hat? Und dann musste noch ein zweites Urteil gesprochen werden vom Oberlandesgericht in Hamburg, dass man das sogar bewerben darf, dass es Firmen gibt, die davon leben, gebrauchte Software zu verkaufen und dann auch Werbung machen.
Aus Nutzersicht ist, dass es die Urteile überhaupt hat geben müssen, eigentlich relativ unverständlich. Das heißt, wenn ich etwas gekauft habe, kann ich damit ja letzten Endes das benutzen und natürlich auch weiterverkaufen.
Ein Auto zum Beispiel.
Ein Auto, Bücher oder was auch immer. Wenn ich das natürlich aus Sicht der Hersteller sehe, dann ist es so, dass natürlich das Interesse der Hersteller, die Produkte so zu reglementieren, am liebsten, wie ich es gerne hätte.
Ja, wie denn?
Naja, so, dass ich natürlich die absolute Kontrolle über den Weiterverkauf habe. Und das größte Interesse des Herstellers ist natürlich im Grunde genommen, seine Waren so zu verkaufen, dass sie nicht weiterverkauft werden können, so dass Leute, die Interesse haben, immer neue Produkte direkt vom Hersteller kaufen müssten.
Wie sieht es denn eigentlich in einem solchen Fall mit der Gewährleistung aus? Stellen Sie sich vor, ich kaufe mir irgendein Softwareprodukt und das gefällt mir nicht und nach 3 Monaten verkaufe ich das. Der Hersteller des Produktes oder der Verkäufer, der steht ja bei mir in der Pflicht, nachzubessern, wenn da irgendwelche Schäden dran auftreten oder sich bemerkbar machen. Ist das bei meinem Käufer, also dem Nachkäufer, dann auch so, dass er Ansprüche gegen den Hersteller hat?
man muss einmal unterscheiden, einmal gibt es die gesetzliche Gewährleistung und einmal die Garantie. Die Gewährleistung ist das, wenn ich zum Beispiel ganz normal beim Mediamarkt oder wo auch immer die CDs kaufe, habe ich grundsätzlich 2 Jahre Gewährleistung. Und diese Gewährleistungsfrist läuft auch dann weiter, wenn ich das Produkt an jemand Drittes weiterverkaufe. Wobei man sagen muss, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, der Käufer, der beim Mediamarkt das gekauft hat, der verkauft das ja wiederum und steht selber in der Gewährleistung gegenüber der dritten Partei.
Das heißt auch als Privatmann?
Als Privatmann hafte ich grundsätzlich auch auf Gewährleistung. Ich kann das aber im Regelfall ausschließen, diese Gewährleistung.
So wie man das bei eBay macht.
Zum Beispiel, das heißt, Sie kennen das häufig bei PKWs, gekauft wie gesehen.
Ja, also wie kann ich denn da gewährleisten überhaupt als User einer Software?
Das ist natürlich schwierig, deswegen empfiehlt es sich im Regelfall, die Gewährleistung, wenn ich das privat verkaufe, auszuschließen.
Kann denn mein Käufer jetzt Ansprüche geltend machen gegen den von Ihnen genannten Laden da oder gegen den Hersteller der Software?
Grundsätzlich schon, wenn das in dem Vertrag, in dem Kaufvertrag zwischen mir und dem Dritten geregelt ist, dann kann er die Gewährleistungsrechte gegen Mediamarkt geltend machen. Man könnte zum Beispiel sagen, ich als Verkäufer an die dritte Partei trete alle Rechte, die ich gegen Mediamarkt habe, ab und damit ist meine Gewährleistung gegenüber der dritten Partei gegessen, sodass im Grunde genommen die dritte Partei sagt, prima, darauf lasse ich mich auch gerne ein.
So, nochmal, also da wird was verkauft, eine Software wird verkauft. Steht dem Käufer jetzt auch jedes Update zur Verfügung?
Grundsätzlich sagt man beim Softwarekauf, ist die Version nur so, wie ich sie erhalte, mit dabei. Es sei denn, es ist etwas gesondert geregelt. Im herkömmlichen Fall, wenn ich zum Beispiel mir Office kaufe, dann ist zum Beispiel Office XP oder was auch immer nur in der Variante vorhanden, wie ich sie auf CD-ROM oder auf DVD bekomme. Es sind nicht Updates mit dabei. Was klassischerweise ist das so, ein anderer Fall ist das, wenn das aus dem Vertrag sich ergibt, zum Beispiel bei Norton Antivirus, da steht da mit dabei nicht nur das Grundprodukt Norton Antivirus, sondern ich habe dann auch ein Jahr die Virensoftware kostenlos geupdatet.
Und das geht mit über beim Kauf?
Das geht grundsätzlich mit beim Kauf über.
Und wie ist die Nutzung der Hotline zum Beispiel, wenn die auf ein Jahr begrenzt ist?
Das wird jetzt relativ schwierig, weil wir da schon in die Lizenzbestimmungen kommen. Das heißt, welche Reglements der Verkäufer an den Käufer, also an meine Partei, das regelt.
Also sollte man darüber auf jeden Fall diskutieren, wenn man sowas kauft?
Ja, aber im Regelfall ist es ja so, bei Standardsoftware kann ich nicht großartig diskutieren, sondern bekomme das einfach vorgesetzt und gut ist. Also man muss ohnehin sagen, es gibt 2 ganz große Probleme in dem Softwarebereich. Und zwar einmal der ganz große Bereich, wenn ich eine Software kaufe, kaufe ich sie per DVD oder CD-ROM auf einem physikalischen Träger. Und dann gibt es einen großen Bereich, der juristisch nach wie vor ungeklärt ist, und zwar, wenn ich die Software auch kaufe, aber in virtueller Form, das heißt per Download. Der erste Bereich, wenn ich den auf dem physikalischen Träger bekomme, ist es so, da gilt der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz. Das heißt, wenn ich auf einem CD-ROM-Träger oder auf einer CD-ROM die Software bekomme, kann der Verkäufer mir nicht mehr sagen, was ich damit machen soll, sondern dadurch, dass er mir die verkauft hat, sind seine Rechte erschöpft und ich kann im Grunde genommen diese Software weiterverkaufen. Der große Streit, um den es auch vor dem Oberlandesgericht Hamburg ging, ob diese Regeln auch dann gelten, wenn ich im Grunde genommen nichts in Händen halte, physikalisch, sondern wenn ich nur virtuell mir die Software runterlade.
Und?
Ja, wie es immer so ist, Oberlandesgericht München sagt, nein, der Erschöpfungsgrundsatz gilt hier nicht. Das heißt, der Verkäufer, in dem Fall Microsoft oder was auch immer, kann sagen, ich begrenze die Rechte, du darfst nicht weiterverkaufen. Das Oberlandesgericht Hamburg hat gesagt, das ist erlaubt.
Schönen Dank und schönen Tag noch.
Ja, danke schön.
Ja, ist ja ganz interessant, wenn man das so hört. Aber wie sieht's in der Praxis aus? Wir haben dazu Tobias Groten, den Inhaber und Geschäftsführer der Firma Tobit in Ahaus, gefragt. Und ganz überraschenderweise ist er doch positiv eingestellt.
Ja, muss er ja wohl auch.
Warum?
Weil die Gerichte ihm das wahrscheinlich so vorgemacht haben.
Naja, also ich denke, er ist ein guter Geschäftsmann und sieht darin eine Chance, auch Kunden zu gewinnen, die bisher noch nicht bei Ihnen gekauft haben. Aber hören wir doch mal rein.
Da kann man mal sehen, wie gefährlich die Musikindustrie ist. Denn diese Gedanke mit dem DRM-Thema, diese Sache, naja, wenn du dir jetzt einmal einen Song kaufst, dann darfst du nicht weiterverkaufen und so weiter, dir scheint die Softwarebranche dermaßen beeindruckt zu haben, dass sie sagt, so was wollen wir jetzt auch, wir wollen nicht, dass unsere Software noch gebraucht verkauft werden darf. Und so gesehen ist das Urteil genau richtig und die Musikindustrie sollte sich das wirklich was von abschneiden. Das ist genau das gleiche Thema. Wenn ich eine Software kaufe, dann ist die erstmal meine, die Lizenz natürlich, und die kann ich übertragen. Ganz klar. Die
Problematik ist doch, der Erstkäufer hat doch eine Service, einen Support dazu gekauft, an dem er das bezahlt hat. Ja. So, und das ist möglicherweise schon alles aufgebraucht. Der hat sich schon ein Jahr lang beraten lassen, genau, wie kann er mit der Software umgehen. Was müsst ihr jetzt machen, wenn jetzt der Zweitkäufer, der kann ja nicht wieder die gleiche Leistung von euch verlangen. Was geschieht da?
Nein, das ist ganz klar. Genau so ist es. Die Softwarehersteller machen in einem gewissen Rahmen die Garantieleistung, die gesetzliche auf jeden Fall, und darüber hinaus eine Kulanzregelung. Das hängt vom Hersteller ab, wie weit man da geht. Aber ganz klar, wenn ein neuer Kunde da ist, muss man einen neuen Supportvertrag, einen Servicevertrag oder sowas abschließen. Aber so gesehen sind Kunden, die Software auf welche Weise auch immer bezogen haben, also meinetwegen gebraucht, gekauft haben, legal, die sind natürlich gern gesehen, das ist gar keine Frage. Man muss ja mal dazu sagen, dass unheimlich viele Unternehmen ja irgendwann nochmal ein Ende haben und sagen, das Thema hat sich erledigt, das Unternehmen ist platt, der Konkursverwalter, der verkauft irgendetwas, und da ist ja zum Teil Software dabei.
Wenn er jetzt eine gebrauchte Software gekauft hat, kann ja auch sein, dass er eine alte Version gekauft hat. Wie sieht es mit den Uploads aus?
Das ist super. Also es muss eigentlich genauso laufen, dass das ja gar keinen Unterschied macht, wer es gekauft hat. Da kann sich die Musikbranche, die muss ja genauso wie die Softwarebranche unterwegs sein. Es spielt keine Rolle, wer es gekauft hat und wer es im Moment hat. Das interessiert ja im Grunde auch den Hersteller nicht. Ob es im Einsatz, ob es wird benutzt, und das ist alles.
Wir machen heutzutage alles über das Internet. Wir kaufen alles über das Internet. Wie sieht es denn mit der Software aus? Ist denn denkbar, dass man irgendwann mal von diesen Pappkartons weggeht und sagt, also du bezahlst jetzt, überweist etwas und dann kriegst du einen Download?
Also die Realität sieht ja heute schon so aus. Alle großen Softwareprodukte, die heute unterwegs sind, die also in großen Stückzahlen rausgehen, die werden in erster Linie elektronisch übertragen. Das ist auch ganz klar. Es kann ja nicht sein, dass ich eine Software verkaufen will in einer Pappschachtel. Noch dazu, ein Buch sparen sich ja die meisten Hersteller inzwischen. Es ist einfach richtig, dass man es online macht, aber der Begriff Verkaufen ist nicht mehr zeitgemäß. Heute kauft man eigentlich nichts mehr, sondern man entscheidet sich für ein Produkt, man benutzt es eine Zeit lang, vielleicht, wenn der Softwarehersteller gut ist, sehr, sehr lange, und dafür bezahlt man seinen Kaufpreis.
Und dann verkauft man es wieder.
Und dann, wenn man es gekauft hat, verkauft man es wieder. Wenn man sagt, ich kaufe das gar nicht, ich miete das Ding sozusagen mal für ein Jahr oder für zwei oder für zehn, dann ist es ganz klar.
Gibt es denn diese Modelle schon, diese Leasing-Modelle?
Also wir haben diese Modelle schon vorgestellt. Seit 2 Jahren gibt es das bei uns, dass man alternativ sagen kann, ich will die Software nicht kaufen, sondern ich zahle dafür meine monatlichen sehr geringen Beträge. Und da drin ist alles, die komplette Update-Geschichte, alles. Und man muss auch nicht erstmal einen größeren Betrag bezahlen, sondern wirklich, man steigt ein und das war's. Aber die Realität, und ich denke, das ist ein speziell deutsches Phänomen, ist, dass man sich nach Möglichkeit erstmal kaufen möchte. Denn was mir gehört, das kann ich in den Schrank stellen und ich habe ein emotionales
Thema. Tobit hat ja nun eine Vorreiterrolle gespielt in Kommunikationssoftware, wo auch darüber hinausgehend Kalenderplanung und so weiter mit integriert war. Was entwickelt sich da im Laufe der Zeit? Bleibt das so oder kommen dann neue Aufgabengebiete dazu?
Ja, man muss ja heute sehen, früher war es so, dass man eine Software gekauft hat, die eine bestimmte Sache erledigt hat. Mit der konnte man Bilder drehen, das war dann eine eigene Software, mit der konnte man mal einen Brief schreiben. Heute ist es so, dass man genau genommen sich für einen Hersteller entscheidet und sagt, okay, mit dem gehe ich in die Zukunft, und man verlässt sich darauf, dass die Jungs in die richtige Richtung entwickeln. So gesehen wachsen diese Softwareprodukte immer weiter und immer nach den Bedürfnissen einerseits und nach den technischen Möglichkeiten auf der anderen Seite.
Nun hatten wir ja mal die Idee gehabt, für eine kurze Zeit eigentlich nur, dass man die Software ja auch ins Netz legen kann, dass man die gar nicht zu Hause hat. Sondern man ruft die Module auf, die man braucht, und benutzt genau das, was man im Moment so braucht. Man schreibt einen Brief und holt ein Textmodul. Ja. Man macht eine Abrechnung oder einen Fax schickt man weg und schickt das übers Netz.
Also nehmen wir mal den Marktführer Microsoft mit ihrer Live-Geschichte, die wollen ja genau dahin gehen, ganz klar. Also da hat damals Sun sehr viel gemacht, diese Java-Geschichte, die hat dann gesagt, ich verkaufe dir ein Gerät ohne Festplatte und alles und die Daten,
da passt sich
schön
drauf.
Wurde aber nichts.
Wurde
nichts aus. Wie bei allen Extremen schlägt das Pendel zunächst mal in die eine Richtung und nach vielen Jahren wieder in die andere. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Es gibt Dinge, wo es Sinn macht, dass die Dinge gehostet im Netz liegen, und es gibt eben auch verdammt viele, die eben doch nicht mehr ins große Netz müssen. Und das hängt in erster Linie, das sind einmal emotionale Gründe und zum anderen auch technische Gründe und Urheberrechtsgründe. Die persönlichen, mentalen Gründe sind eigentlich die, dass ich sage, ich möchte meine Unternehmensdaten beispielsweise nicht bei irgendeinem Provider liegen haben. Ich möchte meine Texte, meine E-Mails, meine Faxe, meine Sprachnachrichten, meine Bilder bei mir liegen haben. Ganz klar, das erscheint auch logisch. Auf der anderen Seite gibt es auch technische Gründe. Wenn Sie als Beispiel daran gehen, dass also Nachrichten durchs interne Netz gehen, Filme aufgezeichnet werden und so weiter, warum soll ich die dann irgendwo im Netz speichern? Das mache ich lieber zu Hause. Ich denke, so richtig perfekt wäre die Sache, dass man eine lokale kopiert, lokal eigentlich sein digitales Zentrum hat und das Ding hat eine hochkomprimierte, gespiegelte Version irgendwo im Netz. Wenn das Ding kaputt geht, kaufe ich mir noch einen Rechner, klemme den dahin, der braucht 1,5 Tage, um wieder komplett synchron zu sein. Aber die Daten liegen bei mir, sind mein Eigentum und der Rest ist...
Die Tobit-Kommunikationssoftware, DB10 im Moment, deckt ja nun alle Bereiche der Kommunikation eines Unternehmens ab. Aber telefonieren kann ich noch nicht damit. Ist daran gedacht künftig?
Ja, David ist ja ein Produkt, das für eine Store-and-Forward-Geschichte entwickelt wurde. Das heißt also, alle Arten von Nachrichten und Informationen, die zwischengespeichert werden. Wenn wir über Telefonieren sprechen, dann ist es ja eine Live-Kommunikation, in der Regel ohne Mitschnitt, also wirklich Verbindung hergestellt und das war's, an dem eigentlich der Server nicht beteiligt ist. Und das soll auch ruhig so sein. Das heißt also, Voice over IP ist ein Netzthema, ein Thema der Infrastruktur, wir gehen darauf. Das heißt also, wenn Sie einen Anrufbeantworter haben wollen, dann machen wir das mit. Wenn wir da irgendwelche Delay-Geschichten haben, machen wir das. Aber die reine Kommunikation ist ein Thema, das gehört fast auf die Schicht der Kabel, muss man fast sagen.
Letztens habe ich eine Mail gelesen und das fand ich ganz toll, dass da plötzlich jemand Google Konkurrenz machen will. Und zwar auch der Suchmaschine Konkurrenz machen will. Alle glauben ja, Google, das ist jetzt Gott gegeben, das ist die Suchmaschine der Zukunft, da gibt's nichts anderes mehr.
Naja, war sie mal, ja.
Ja, nun, aber da steckt jemand jetzt dahinter, der auch die Wikipedia gegründet hat. Und da ist immer das Wort Community dabei. Auch wenn es diesmal ein bisschen anders am Anfang läuft, denn Wikia ist eine kommerziell arbeitende Firma, die will also Geld verdienen und sie steckt dahinter. Und sie will wieder mit der Community die Suchmaschine verändern.
Ja, dieser... Jimmy Wales, um den es hier geht, über den wir sprechen, der hat ja nun gezeigt, dass er so etwas auf die Beine stellen kann. Und ich glaube schon, dass er eine ganze Menge Vorschusslorbeeren ernten wird von den Usern im Internet, weil Google ja nun in den Ruf steht. Und ich kann das auch nachempfinden und habe auch oft den Eindruck, dass es sich bezahlen lassen für das Ranking der Suchergebnisse. Wenn ich irgendetwas suche, dann kommen sicherlich Dinge, die interessant sind wirtschaftlich für Google, aber nicht in der Öffentlichkeit, in den Köpfen der Leute so drin sind. Die Reihenfolge, die Gewichtung, die geht nach dem Geldbeutel.
Ich habe es letztens wieder erlebt, da habe ich nach dem I-Quadrat-C-Bus gesucht. Ich wollte da was erfahren über das Prinzip des I-Quadrat-C-Buses und da kamen mir ständig Anzeigen, irgendwie wurden mir vorgesetzt, über die Chips, die man kaufen kann. Und das Prinzip des I-Quadrat-C-Bus, wo jemand darüber geschrieben hat, das ist ganz, 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 ganz weit nach hinten gerutscht. War früher mal ganz, ganz anders.
Wolfgang, wir sollten mal reinhören, was der Jimmy Wales sagt, wo er die Unterschiede zu anderen Suchmaschinen sieht.
Das Kernprinzip ist, eine authentische Gemeinschaft von Redakteuren zu bilden, die sich der Sache annehmen. Wenn Sie das erreicht haben, dann können Sie das Projekt starten. Denn es ist sehr schwierig, Menschen zu täuschen, aber einfach Computer zu manipulieren. Aber wichtig ist, ein System zu bilden, in dem Menschen Spaß haben können und sich gegenseitig vertrauen.
Das ist Wikipedia, ne? Das ist so ein bisschen das Prinzip.
Ja, das ist klar. Die Idee steckt ja dahinter, die steckt ja auch da drin. Nur es ist die Frage, ob die Leute mitmachen, wenn sie jetzt merken, dass das ja nun kommerziell ausgerichtet ist. Und ich denke, dazu hat er auch eine Antwort parat, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie so manipulieren lässt wie andere.
Nun, es gibt doch überall im Web kommerzielle Angebote, die von den Usern unterstützt werden. Dagegen haben die Leute doch gar keine Bedenken. Wo die Leute wirklich Bedenken haben, ist, ob man offen ist, ob die Sache transparent ist und ob die Gemeinschaft, die Community, wirklich die Sache auch in der Hand hält. Das heißt, wenn Sie die Gemeinschaft für ein Angebot verantwortlich machen, dann können Sie nicht solche Dinge machen, die einige kommerzielle Suchmaschinen machen, also zum Beispiel den Datenverkehr auf die eigenen Seiten zu lenken oder was auch immer. Wir wollen die Gemeinschaft das kontrollieren lassen. Und wenn Sie dann auch noch ein besseres Produkt machen, dann wird es auch genutzt werden.
Könnte sein, dass das Produkt sogar besser wird, wenn Menschen dabei sind. Denn das, was Google macht, das sind ja nur Robots, das sind Spiders, die losgeschickt werden, Automaten. Und die finden ja manchmal wirklich einen Blödsinn. Im Moment ist es auf unserer Webseite, wir haben nur Rechtsanwälte darauf. Ich möchte wissen, warum, weil irgendwo mal das Wort Rechtsanwalt steht.
Ja, wir haben irgendwo so Sachen da drauf. Es ist klar, wie soll eine Maschine den Zusammenhang verstehen können? Ja. Das ist ganz, ganz schwierig.
Und da hatten wir ja auch schon ganz kompletten Blödsinn da gehabt, als ich mal sagte, was sich dahinter verbirgt, das Geheimnis oder so irgendwas. Und da waren dann Bücher über das Geheimnis des Lebens und Bücher über das Geheimnis von das und das. Also diese Spiders und diese Roboter, die sind doch ziemlich dumm. Aber wenn jetzt Menschen da mitmachen und Roboter mitmachen, dann kann man vielleicht sagen, das wird besser. Ist es so? Denn Jimmy Wales hat auch dazu eine Antwort.
Wir werden das Internet nicht systematisch und automatisch nach Inhalten abgrasen. Es wird zwar Komponenten dafür geben, doch es gibt auch genügend Tests, die zeigen, wo die Grenzen der Computer sind. Wo die Computer versagen, das sind die Fälle, in denen eine redaktionelle Einschätzung, eine Qualitätskontrolle nötig ist. Wir werden da viele Leute haben, die Sachen einschätzen, überprüfen und vorschlagen können. So die Qualität anzuheben, das ist ein besserer und offenerer Vorgang.
Ich denke wirklich, das ist eine neue Art, an das Thema heranzugehen, eine neue Systematik, um so etwas zu lösen. Wenn wir hier näher herankommen, dass die Suchergebnisse wirklich unserem Denken entsprechen, dann denke ich auch, dass diese Suchmaschine größere Zukunft hat als alle anderen bisher.
Nun muss man aber sagen, dass Google natürlich schon eine gute Suchmaschine ist. Das hat sie ja über die Jahre hinweg bewiesen. Und wenn da jetzt so vielleicht ein Mix entsteht zwischen Menschen überwacht und zwischen Roboter durchsuchten Ergebnissen, das wäre es vielleicht eigentlich.
Und, so eine Kombination aus Wikipedia und Google.
Wie sieht denn eigentlich Jimmy Wales die Zukunft von seiner Wikia-Search?
Also das ist in einem gewissen Sinn genau das, was wir machen wollen. Die besten Algorithmen für die Suche kombiniert mit gesundem Menschenverstand, um die Sachen zu sortieren und zu sichern für das Netzwerk.
Sort through things and fix things where they're not working.
Tja. Ja, Hauptsache ist, er findet noch CC2.
Ich denke ganz bestimmt, denn unsere Zuhörer, die werden ja auch daran mitarbeiten.
Übrigens auch daran mitarbeiten. Ich finde das eine tolle Idee, dass da etwas geschehen kann in einer Gemeinschaft, so wie wir uns das vielleicht auch wünschen.
Das glaube ich auch, denn die Suchmaschinen jetzt, man merkt es doch, die sind ziemlich hart, möchte ich mal sagen, in ihren Ergebnissen. Während ich wünsche mir viel mehr, wenn ich an Menschen frage, sag mal, kannst du mir mal sagen, wo finde ich das und das? Die Erklärung ist analoger, die ist verständlicher, die ist nicht so brutal, so nach der Ecke, entweder du findest das um die rechte Ecke oder du findest es nicht, sondern das ist viel softer. Und möglicherweise kann das durch die redaktionelle Bearbeitung durch Menschen bei Wikisort wirklich verkehrt werden.
Ja, hoffen wir es. Als wir, ich glaube so 85 zum ersten Mal über Viren gesprochen haben im Computer, hatten wir uns ziemlich ausgelacht. Und es kamen da auch schon sehr schnell Ideen, wie man solche Viren vernichten kann. Die beste, die mir hängen geblieben ist, war einer, der sagte, man müsse einfach die Festplatte schneller laufen lassen und dann würde durch die Zentrifugalkraft würden die Viren herabgeschleudert und dann hätte man die Festplatte wieder virenfrei.
Das war wahrscheinlich Karneval, dass du dir...
Nein, der hat das sicherlich ernst gemeint, also so war es wenigstens beschrieben. Dass es so nicht geht, das wissen wir mittlerweile alle und dass Viren uns sehr viel Ärger machen können, auch das wissen wir und jeder hat Angst davor und pflegt seinen Virenscanner und immer wieder kommen neue Ideen, die zum Teil vielleicht gar nicht so ganz neu sind, denn vor wann hatten wir sowas Ähnliches?
Also ich denke,
vor sechs Jahren?
Nein, ist was länger her, das ist um die 8 Jahre wird es her sein, haben wir sowas schon mal im BDR Computer Club vorgestellt und gezeigt, dass man in ASCII-Dateien natürlich keinen Virus verstecken kann, aber in Doc-Dokumenten war es möglich, das mit einem Skript so zu machen, dass es hinterher sich irgendwann verändert. Eine Rechnung geschrieben und dann stimmt
ein anderer Betrag. Ja. Und dass die Doc-Files ja nun gefährlich sein können, das wissen natürlich auch alle, aber dass nun auch plötzlich PDF und Postscript-Dateien davon betroffen sein können, das ist wahrscheinlich völlig neu. Und wir sind verbunden mit Saarbrücken, mit der Universität Saarbrücken, mit Herrn Professor Michael Backes. Und Sie machen auf der CeBIT auch eine große Demonstration von den Möglichkeiten mit diesen neuen Viren in den neuen Dateien.
Genau, das ist richtig. Mhm. Das Interessante an der ganzen Sache ist im Wesentlichen das, dass von Docfiles musste man wirklich, dass sie im Allgemeinen ziemlich anfällig sind. Wohingegen für PDF und für PS-Files, die sehr oft benutzt werden, vor allem in der Wissenschaft und in der Industrie, man bis jetzt angenommen hat, dass sie im Wesentlichen sicher sind. Also wenn sie sie aufmachen, sollte normalerweise nichts passieren.
Ja, was könnte man dann da jetzt so verändern? Also ich hatte schon so meine Vorstellungen, aber vielleicht haben Sie da bessere.
Im Prinzip gibt es zwei große Sachen, was man tun könnte. Das erste ist die Idee, dass man sich sagt, eventuell könnte das Dokument selbst herausfinden, von wem es gerade gelesen wird. Zum Beispiel, Sie machen einen Kaufvertrag auf, das Dokument sieht, wer Sie sind und Sie ändert die Zahlen entsprechend ab. Zum Beispiel, dass Sie weniger bezahlen müssen für einen gewissen Gegenstand, was Sie sehr freut.
Sehr, ja.
Und Sie würden es dann eventuell unterschreiben.
Aber das ist abhängig vom Betriebssystem, ob ich jetzt mit Linux oder Unix oder Windows arbeite, oder geht das über alle Betriebssysteme?
Interessanterweise ist es bis jetzt nicht abhängig vom Betriebssystem. Es könnte abhängig sein von dem Programm, der es anzeigt, dass es eventuell das Ganze abfängt, was momentan aber interessanterweise nicht der Fall ist.
Also der Acrobat Reader, den ich heute mir lade, der zeigt mir das noch an.
Der Reader würde zumindest zulassen, dass das Dokument herausfinden könnte, was Ihr Benutzername ist. Ja. Aha. Das würde es herausfinden können und könnte dann im Allgemeinen auch sich selbst verändern, wenn es zum Beispiel weiß, wie Sie heißen, dass es dann gewisse Sachen einfach selektiv ändert, damit Sie das Dokument mehr mögen oder eher unterschreiben.
Also im einfachsten Fall könnte man irgendein Dokument dann geschlechtsspezifisch umwandeln, dass überall, woher steht, Frau hineinkommt mit den entsprechenden Änderungen im Text.
Wenn Sie es am Benutzernamen sehen können, ob es Herr oder Frau ist, dann ja, und das wäre eine positive Anwendung. Leider sehe ich die negativen eher im Vordergrund, ja.
Sagen Sie mal ein paar negative, was könnte man denn da so verändern?
Auch zum Beispiel, Sie könnten Kaufverträge mit verschiedenen Beträgen machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kaufvertrag, der Ihnen sehr, sehr, sehr gut gefällt. Sie lesen ihn auf dem Rechner durch. Dann drucken Sie ihn zum Beispiel aus. Der Ausdruck könnte was ganz anderes sein, als Ihnen gerade angezeigt worden ist. Aber oft würden Sie den Ausdruck nicht mehr separat lesen.
Und unterschreiben, das wäre es.
Und Sie würden unterschreiben und dann hätten Sie ein Problem. Weil dieser Vertrag würde überall sonst anders angezeigt werden. Ihr Drucker würde ihn anders ausdrucken, als Sie ihn sehen.
Und der Richter sagt, das, was gedruckt ist, ist gedruckt.
Davon würde ich ausgehen, ja. Außer wenn Sie wirklich explizit nachweisen könnten, dass Sie in die Irre geführt worden sind, was man auch wirklich eventuell können würde, aber mit einem großen legalen Rattenschwanz hinten dran natürlich.
Also es könnte sein, dass ich so ein schönes Haus kaufe für 100.000 Euro und in Wirklichkeit steht auf dem Vertrag 500.000.
Also ich glaube, wenn das passiert, könnten Sie wahrscheinlich vor Gericht gehen und hätten reelle Chancen. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn Sie was kaufen für 50 Euro statt 10 Euro und so weiter. Mhm. Ich glaube, da wo man sagt, der Weg zum Richter wäre einfach nicht gerechtfertigt für den Betrag.
Ist denn so etwas schon vorgekommen oder ist das jetzt, was Sie herausgefunden haben, oder ist das Szenario?
Also ich denke, es ist noch nicht vorgekommen, was auch noch nicht wirklich überrascht, weil wir selbst komplett überrascht davon waren, dass es überhaupt möglich ist.
PDF ist ja nun eine Programmiersprache. Kann man noch mehr damit machen, als das eigene Dokument verändern? Kann man auch auf den Rechner des Benutzers zugreifen?
Das war das Zweite, was interessiert. Wenn man sich jetzt anschaut, fragt man sich zuerst, kann man etwas lesen? Und die Antwort ist ja, zumindest Benutzername, oft auch Festplatteninhalte. Das hängt ein bisschen von dem Programm ab, was man benutzt. Was viel schlimmer wäre, und leider geht es manchmal auch, dass das Dokument Schreibrechte auf ihre Festplatte bekommt. Im schlimmsten Fall kann ich Ihnen einfach etwas schicken, was Ihre Festplatte komplett überschreibt.
Das lassen wir dann lieber.
Wahrscheinlich besser.
Ist das bei PostScript genauso zu sehen?
Also PostScript ist im Prinzip mit PDF schon vergleichbar. Interessanterweise ist es so, dass in den Programmen, die wir ausprobiert haben, PS noch ein bisschen schlimmer war. In dem Sinn, dass wirklich kompletter Schreibzugriff gewährt worden ist und man einfach wirklich alles selektiv überschreiben kann.
Wissen die Hersteller von ihren Erkenntnissen und ändern die etwas?
Also das war das Erste, was wir getan haben, noch bevor wir versucht haben, das Ganze wissenschaftlich zu veröffentlichen. Wir haben ihnen Bescheid gegeben, was der Fehler ist, wie man ihn beheben könnte. Wir haben es direkt eingesehen, haben direkt Leute hingesetzt und das Ganze sollte in der neueren Version des entsprechenden Programms drin sein, ja.
Was machen Sie auf der CeBIT?
Wir werden im Wesentlichen demonstrieren, wie es funktioniert. Dann werden wir ein, zwei Beispiele machen, wo man auf verschiedenen Rechnern einfach mal Dokumente anschauen kann. Wir werden in gewisse Texte Fehler einbauen, abhängig vom Benutzernamen. Und Sie können versuchen, die Fehler zu finden. Wenn Sie die Fehler finden, werden wir Ihnen nachher magisch Ihren Benutzernamen ausgeben. Mhm. Das Dokument wird sich einfach, in Abhängigkeit von Ihrem Namen, wird es Fehler einbauen.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
Und schönen Dank für Ihre Erkenntnis. Es macht unsere Welt, unsere digitale Welt, ein bisschen sicherer. Dankeschön.
Bitteschön.
So, die CeBIT ist nicht mehr weit weg. Das ist schon in 14 Tagen.
Knapp.
Und ich werde mir das mal genauer anschauen, das mit den Viren da. in der Halle 7D06, da sind wir an dem Stand, und zwar bei G-Data. Und jeden Tag werden wir dort auch für die Zuschauer etwas machen.
Wolfgang, dein Lieblingssänger, der ist am Samstag da, Gildo Horn mit seinen orthopädischen Strümpfen.
Ja, und der hat mir früher immer in der Redaktion jedes Jahr eine Postkarte geschickt als Gildo Horn, der wahre Roy Black.
Ja, Wahnsinn. Da kannst du dir jetzt ein Autogramm geben lassen und wir sagen jetzt immer ein Büb.
Ein Büb und Daumen hoch, ruckezuck.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.